Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Es ist Geschmackssache, aber offenbar auch immer öfter Staatssache. Stell dir vor, der Staat sagt dir nicht nur, wie schnell du auf der Straße fahren darfst, sondern auch, was bei dir auf den Teller kommt.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
In Kitas und Schulmensas sind da bereits die ersten Schritte gemacht worden. Mehr vegetarische Menüs und weniger Fleisch. Das hat für rote Köpfe gesorgt. Es ist ein emotionales Thema bei Herr und Frau Schweizer. Jetzt kommt bereits der nächste Vorstoß aus Bundesbern. Ein staatlich mitfinanzierter Ernährungstest, der dir in wenigen Minuten sagt, wie gesund du wirklich essisch und wo du laut dem Bund optimieren kannst. Die Idee kommt von Australien, weil dort gibt's das schon. Für die einen ist das ein Kompass im Dschungel von Ernährungsmythen und Foodfluencer, die Social Media fluten. Für andere ein Beweis, wie der Vaterstaat immer genauer wissen will, was bei uns auf den Teller kommt. Wie viel Lenkung vom Staat ist sinnvoll? Wie schmal ist der Grad zwischen Empfehlung und Vorschrift? Und was für Mehrwert bringt der Test überhaupt? Mein Name ist Fabio Schmid und diese und noch weitere Fragen kläre ich jetzt mit der Professorin Dr. Christine Brombach. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin an der ZHW. Ja, Frau Brombach, herzlich willkommen im Durchblick.
Ja, schönen guten Tag, grüezi miteinander. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Frau Brombach, wann haben Sie das letzte Mal sich über etwas geärgert, wo der Staat eine Anordnung gemacht hat, wo Ihr Privatleben betroffen hat?
Also, es gibt viele Aspekte, die mich ärgern, vor allem, wenn es eine Vorschrift ist, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, die dann auch meinen Alltag beschränkt in der Weise, wie ich es normalerweise führe. Aber ganz ehrlich, mir fällt jetzt gerade keine Regelung ein, die das jetzt unmittelbar so betroffen hätte.
Jetzt geht es um die Ernährung. Wo ist da so die Grenze zwischen staatlicher Aufklärung und so ein bisschen Bevormundung?
Also wenn man das jetzt aus einer Public Health Perspektive sieht, also einer Fragestellung rund um die Gesunderhaltung und auch der Fürsorgepflicht, die ein Staat natürlich für seine Bürgerinnen und Bürger hat, da gibt es gewisse Übergänge, also Information und Aufklärung. Es ist freiwillig, es sind dann Kampagnen, die hilfreich sein können, deren Wirkweite aber dann durchaus fraglich sein kann. Dann sprechen wir auch von so etwas wie Nudging, also eine Veränderung der Umgebung, hier im Zusammenhang mit Essen, der Essumgebung, dass es keine Wahleinschränkung gibt, aber dass die einfachere Wahl die gesündere Wahl ist. Und dann geht es quasi als die letzte Stufe und die eben auch zurzeit heftig diskutiert wird, dass man sagt, es gibt sogenannte paternalistische Eingriffe, also Steuern, Verbote oder Pflichtstandards. Da haben wir auch schon eine ganze Reihe von sogenannten Pflichtstandards in der Schweiz, die für uns alle mittlerweile hilfreich und selbstverständlich geworden sind. Beispielsweise die Jodierung von Speisesalz, weil dahinter eben auch eine Jodmangelsituation steht, die in der Schweiz vorhanden ist aufgrund der Jodarmut der Böden. Und Jodmangel kann zu schwerwiegenden Erkrankungen führen und aufgrund der Jodierung im Speisesalz ist das heute kein Thema mehr.
Mhm. Sie haben es vorher angesprochen, Nudging, das heisst also ein bisschen umgangssprachlich so ein Anstupser.
Genau.
Wenn ist denn so ein bisschen die Grenzen überschritten, wenn es von Bevormundung oder Aufklärung zu einer Vorschrift wird?
Also die Übergänge sind sehr fließend und hängen immer auch ab von den jeweiligen Kontexten. Also da kann man eigentlich jetzt keinen klaren Cut machen. Das ist so ein langsamer Übergang. Aber ich denke, in dem Moment, wenn es tatsächlich darum geht, das ist jetzt auf meinem Teller auf einmal nicht mehr erlaubt, was vorher erlaubt war, das wären jetzt sicherlich Übergriffigkeiten, wo sich die allermeisten einigen könnten, dass das nicht wünschenswert ist. Wenn jetzt beispielsweise eine Institution wie die Schule jetzt bestimmte Vorschriften umsetzt, im Sinne auch eines Schutzes für die Schülerinnen und Schüler, dass bestimmte Dinge wie jetzt Alkohol oder Nikotin an den Schulen verboten ist, Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das wäre jetzt auch so ein paternalistischer Eingriff. Ja, aber es ist ja letztendlich auch eine Gruppe von Menschen, die schützenswert sind, weil sie eben noch nicht volljährig sind und für sich selber das entscheiden können, was ihnen gut tut oder nicht. Da haben Schulen schon auch die Pflicht oder auch der Staat die Pflicht, hier dafür zu sorgen, dass diese vulnerablen Gruppen hier im Kontext Schule geschützt sind. Und da merkt man schon, dass es auch immer abhängig ist, welche Zielgruppe hier im Fokus steht. Sind das jetzt Kinder und Jugendliche? Sind das jetzt erwachsene Menschen? Um wen geht es denn eigentlich bei solchen paternalistischen Eingriffen? Und wir haben eine ganze Reihe von Verboten und Gesetzen, die hinterfragen wir eigentlich gar nicht mehr, die auch das Ernährungssystem betreffen. Sei das jetzt die Mehrwertsteuer oder seien das jetzt Import- oder Exportsteuern. Also da gibt es ja schon eine ganze Reihe von Regelungen, die wir im Alltag als gegeben hinterfragen. Und wir haben aber immer dann Mühe damit, wenn wir meinen, dass unsere eigene persönliche Freiheit davon betroffen ist. Und es gibt viele solcher Überlegungen, die uns als Individuum vielleicht einschränken, aber immer eben auch in einem demokratischen System im Hinblick auf Schutz oder Schutzbedürftigkeit von vulnerablen Gruppen.
Herr und Frau Schweizer oder allgemein Menschen, wenn es ums Essen geht, sind es schon empfindlicher, wenn der Staat versucht, dort mitzureden. Weil es ist ja doch noch etwas recht Intimes, wie man sich ernährt, oder?
Ja, natürlich. Es hat was mit mir, mit meiner Kultur, mit meiner Familie, mit meinen Emotionen, mit meiner Zugehörigkeit zu tun. Und das ist immer sehr schnell konfliktbeladen. Und wir sehen das ja auch schon im Alltag, dass bestimmte Menschen bestimmte Gepflogenheiten haben beim Essen, die nicht unbedingt die meinigen sind. Und jetzt ist demnächst Weihnachten und da stellen sich viele Familien die Frage, ja, was sollen wir jetzt kochen, damit alle auch am Festmahl teilnehmen können, wenn die einen vegan sind, die anderen vegetarisch, dann haben andere bestimmte Präferenzen oder vielleicht auch Unverträglichkeiten, Allergien. Und da merkt man auf einmal, dass das Essen ja so viel mehr ist, als dass die bloße Nahrungsversorgung und die Nährstoffversorgung gewährleistet ist. Essen ist immer Ausdruck der eigenen Identität und Zugehörigkeit. Und deswegen sind wir da auch so besonders empfindlich, weil wir das immer wieder im Alltag natürlich ausgestalten und damit auch unsere Identität zum Ausdruck bringen möchten. Und wenn das dann eingegrenzt ist, dann empfinden wir das schon als einen sehr großen Freiheitsverlust.
Und auch die Definition, was gesund ist, ist ja auch so ein bisschen, ja, sage ich jetzt einmal, unterschiedlich und individuell auf jeden angepasst. Weil ich meine, es gibt derartige Leute, zum Beispiel wie ich verträge zum Beispiel keine Äpfel, aber wenn dann zum Beispiel der Staat mir empfiehlt, um mehr Äpfel essen, ist ja das dann auch nicht gesund für mich. Also es gibt ja auch noch so ein bisschen, die Definition gesund ist ein bisschen schwammig, oder?
Aber Sie sprachen gerade auch von einer Empfehlung. Eine Empfehlung ist ja keine Regulierung. Eine Empfehlung ist ja nur, das wäre jetzt im Kontext einer gesund erhaltenen Ernährungsweise förderlich, wenn wir mehr Gemüse oder Äpfel oder Früchte essen würden. Und das ist ja im Prinzip auch wissenschaftlich abgestützt, dass ich letztendlich immer auch individuell schauen muss, was für mich zuträglich ist und was nicht. Das liegt ja daran, dass wir als Mensch sehr vielschichtig und vielfältig sind. Und klar, der eine verträgt Äpfel und hat vielleicht auch noch eine Kreuzallergie zu Haselnüssen, weil das ja sehr häufig der Fall sein kann, oder Heuschnupfen. Und der andere, für den ist das gerade das, was er vielleicht eben auch als Natsch mal braucht, also so ein Anstupser braucht. Naja, klar, jetzt könnte ich doch mal gucken, dass ich ein paar mehr Äpfel esse und damit auch dann meine Gesundheit wieder fördere. Ja, also wie gesagt, eine Empfehlung ist ja noch keine Eingabe, dass das sein muss oder dass ich deswegen bestraft werde, wenn ich das nicht tue.
Jetzt als Argument zum Beispiel bei der vegetarischen Menüempfehlungen in Kitas und Schulen ist ja auch Nachhaltigkeit gewesen.
Ja.
Wie viel nimmt der Umweltschutz Platz ein jetzt da in dieser Frage?
Ich glaube, dass man heute, wenn man von einer gesunderhaltenden Ernährungsweise redet, die Klima- und Umweltaspekte gar nicht mehr außen vor lassen kann. Das Ess- oder Ernährungssystem ist ja mit allen Bereichen verknüpft. Das ist die Produktion der Lebensmittel genauso wie die Distribution, die Verarbeitung, die Zubereitung. Das hängt ja alles miteinander. Und letztendlich können wir selbst als Mensch ja auch nur gesund sein. Sein und gesund bleiben, wenn wir in einem gesunden Kontext leben. Und deswegen nimmt auch hier unsere Ernährung einen großen Platz ein, weil rund ein Drittel aller Ressourcenverbräuche, aller Emissionen, die entstehen entlang der Kette der Herstellung, die gehen auf das Konto weltweit der Ernährung, der Agrofood-Systeme. Wir sprechen vom Agrofood, also vom Ernährungs- und landwirtschaftlichen System. Die sind ja ganz stark aufeinander bezogen. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man gesunde Ernährung immer auch in diesem Kontext mit betrachtet. Und da ist es eben dann naheliegend, dass man sagt, gut, wir möchten eine Ernährung auch für unsere Kinder, die schützenswert sind, Schülerinnen und Schüler, die schützenswert sind, so auch gesund erhalten sein, dass sie in einer gesunden Umwelt aufwachsen können und gleichzeitig mit allen Nährstoffen, wie wir das wissenschaftlich auch betrachtet haben, ausgewogen, ausreichend was bekommen und dann auch noch einen weiteren Schritt lernen, dass gesundes, nachhaltiges Essen sehr fein schmeckt und auch sein kann. Und das nicht unbedingt eine Eingrenzung bedeutet, wenn ich jetzt etwas mit meinen tierischen Lebensmitteln runtergehe. Klimafreundlich heißt nicht tierfrei. Tierfreundlich heißt auch langfristig nicht ungesund, sondern es geht ja letztendlich darum, dass wir eine Ausgewogenheit finden zwischen Umwelt, Nachhaltigkeit, Gesundheit, den sozialen Ansprüchen. Und diese Schnittstelle ist eigentlich das, was zurzeit auch wissenschaftlich sehr stark empfohlen wird, beispielsweise mit einer stärker pflanzenbetonteren Ernährung. Und das ist eben nicht eine Ernährungsweise, die keine tierischen Produkte enthält, sondern eben einen geringeren Anteil, als wir es vielleicht bis anhin gewohnt sind.
Machen wir einen Abstecher auf Australien. Dort gibt es ja so ein Quiz bereits, das ist eingesetzt und das hilft ein bisschen den Bürgern dazu, ihre Ernährung zu optimieren. Das ist auch nur eine Empfehlung. Zum Beispiel, es wird ja gefragt, wie viele Mahlzeiten nehmen Sie typischerweise pro Tag zu sich oder was hindert Sie, dass Sie sich gesünder ernähren? Was halten Sie von solchem Ansatz?
Grundsätzlich finde ich das sehr gut, wenn sowas zur Verfügung steht. Das ist ja auch keine Pflicht, das auszufüllen oder Pflicht, das jetzt umzusetzen. Es ist so, dass solche personalisierten Online-Rückmeldungen eine Ernährungsweise, ja, sagen wir mal, moderat verbessern. Also es muss allerdings validiert sein, das heißt wissenschaftlich überprüft sein und auch die Tipps, die dabei gegeben sind, müssen umsetzbar sein, praktikabel für verschiedene Lebenssituationen, die jeder von uns hat. Wenn man das nur erfasst als Diagnose, also so ist es, das und das isst du jetzt, ohne dass man irgendein Feedback gibt oder auch zeigt, wo eine Umsetzungs- und Veränderungsmöglichkeit steckt, dann bringt das eigentlich wenig. Ne? Wir wissen eigentlich relativ gut, was in der Schweiz stattfindet. Die Schweizer haben ja durch die Ernährungserhebung Menü CH sehr viel als an Daten und Einblicken gesammelt, wie sich die Schweizerinnen und Schweizer ernähren. Und darauf aufbauend kann man jetzt sehr viel individualisiertere Möglichkeiten geben, weil auch eine Ernährungspyramide ist ja erstmal sozusagen die grobe Richtung, wie ich das jetzt in meinem Alltag umzusetzen habe und was für mich funktioniert. Das ist ja eigentlich immer die Schnittstelle. Und da tun sich in der Tat viele Menschen schwer, so ein doch relativ abstraktes Thema wie eine Pyramide in den eigenen Alltag zu übersetzen. Und wenn Tools hier helfen, und wir haben ja auch eine ganze Reihe von vielen, vielen solchen Tools bereits auf dem Markt und die werden ja genutzt, so Ernährungs-Apps, Fitness-Apps und dergleichen mehr. Und wenn das jetzt hier aber ein wissenschaftsbasiertes Tool ist, was uns hilft, Entscheidungen im Alltag vielleicht etwas anders mal sich anzuschauen, zu fällen, mit eben so einem individualisierteren Feedback, dann kann das hilfreich sein.
Jetzt gibt's mega viele Leute, die sich halt auch so ein bisschen beeinflussen lassen von Social Media. Gibt's ja viele Foodfluencer und dort lassen sie dann wieder drauf. Aber ich meine, das Tool soll ja wirklich eine Empfehlung sein und es ist ja nicht irgendeine Pflicht. Und eben, wie Sie sagen, wenn das wissenschaftlich gut recherchiert ist oder auch einen guten Hintergrund wissenschaftlich hat, ist ja das eigentlich eine gute Sache. Warum denken Sie sich denn, dass die Leute sich eher so beeinflussen lassen oder glauben, mal Social Media, Foodfluencer, denen glaube ich jetzt, aber wenn etwas vom Staat kommt, wo er wirklich eigentlich noch gut tönt, sind sie dann gerade so skeptisch.
Ja, weil klar, Social Media erscheinen low level, sie erscheinen jetzt mal weniger offiziell, ja, sie kommen sehr emotional, bildreich daher. Und das, was uns die Social Influencer vorleben, erscheint für viele auch wünschenswert. Sie sind absolut gut aussehend, schlank, sportlich, kommen gut an, haben viele Follower. Und wir Menschen ticken ja einfach auch so. Dort, wo viele Menschen hingehen, gehe ich auch hin, weil es erscheint interessant. Also was dort passiert, das ist für mich spannend und das möchte ich auch. Und je mehr Influencer oder je mehr Follower ein Influencer hat, umso spannender erscheint dieser Influencer. Aber was bei Social Media oder Influencer generell eine große Herausforderung ist, ist, dass wir keine Qualitätskontrolle haben darüber, was sie sagen. Sie sind ja keine ausgebildete Fachkräfte oder Wissenschaftler in der Regel. Und das kann auch sein, dass es einen großen Interessenskonflikt gibt. Also sie haben irgendwie einen Werbedeal und machen das nicht klar genug kenntlich. Und das kann ich als Follower vielleicht gar nicht immer so einfach erkennen. Oder sie verstärken irgendwo eine besondere Diät oder geben mir einen Input, hey, das ist jetzt so, wie ich sein sollte und ich bin es aber nicht. Ich habe nicht diese Körperform oder auch diese Idealfigur, die Social Influencer mir hier zeigen und dann bekomme ich eben auch ein schlechtes Gewissen. Und man weiß ja auch, dass darüber viele Essstörungen bei vor allem jungen Menschen ausgelöst werden können. Und das ist eben so die Problematik, die bei Social Media drinnen steckt. Und hier denke ich, wenn es eine seriöse Information ist, die tatsächlich jetzt wissenschaftsbasiert entwickelt und auch evaluiert wurde und damit eben auch von einer neutralen Stelle insofern gegeben wird, dass hier keine wirtschaftlichen Interessen dahinter stecken, wie es bei Social Influencer sein kann, dann finde ich das schon sehr begrüßenswert.
Wie denken Sie, wird das in der Schweiz angekommen, das Tool?
Ja, das wird sich zeigen. Also ich denke schon, dass es sehr, sehr viele gute, aber auch sicherlich auch kritische Stimmen geben wird. Das wird sich zeigen. Und dann ist es wichtig, damit auch entsprechend umzugehen. Und deswegen wäre es auch immer sinnvoll, wenn solche Tools breit abgestützt sind, auch von all jenen, die im Bereich von Public Health, Gesundheitsversorgung, Forschung und Entwicklung beteiligt sind, um das auch hier kundzutun. Das ist wissenschaftsbasiert, es ist breit abgestützt und wir haben Erfahrungen damit. Und das sind die Empfehlungen, wie wir sie eben zurzeit auch propagieren. Und dann, denke ich, hat es eine gute Chance.
Frau Brombach, ich danke Ihnen vielmals für das spannende Gespräch und das Mitwirken beim Durchblick.
Sehr gerne. Dankeschön.
Was haltest du von so einem Ernährungstest? Schreib es doch in den Kommentar oder an durchblick@ringier.ch. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere es doch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo du deine Podcasts hörst. Dann verpasst du sicher keine neue Folge mehr. Mein Name ist Fabian Schmid und der Abschluss macht auch heute der Reto Scherer mit einem Random Fact. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Der Buzz Aldrin, der zweite Mensch, der 1969 den Mond betreten hat, ist gleichzeitig der erste Mensch gsi, der auf dem Mond uriniert hat.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.